glaube, die Liebe zu Personen, die man verloren hat, hält die Erinnerung wach.
Und ich bin glücklich aufgewacht. Ich bin ihm begegnet, ich konnte mich mit ihm austauschen.
So ist es. Ich krieg Gänsehaut, wenn ich jetzt nur daran denke.
Dass ich quasi Sinnhaftigkeit in mein Leben bringe und Carpe Diem. Damit ich quasi mich nicht ins Verharren und das Ängstliche nur zurückziehe, sondern den Tag so lange nutze, weil sonst töte ich mich ja schon vorher selbst, bevor der Tod mich überhaupt eingeholt hat.
Auf Simchis, auf freudige Anlässe, so begrüßen sich Trauergäste auf einem jüdischen Friedhof. Ein Ausdruck, der den Schmerz des Abschieds mit dem Wunsch nach zukünftigem Glück verbindet. Und genau diese Verbindung steht im Zentrum der Ausstellung Im Angesicht des Todes des Jüdischen Museums Frankfurt, die sich jüdischen Vorstellungen und Ritualen rund um den Tod widmet und sie mit universalen Fragen zum Lebensende verbindet. Ich bin Shelly Kupferberg, Autorin und Moderatorin, und in diesem Podcast unterhalte ich mich mit verschiedenen Gästen über ihre persönlichen Erfahrungen und fachlichen Perspektiven auf Tod und Trauer. Welche Gedanken und Gefühle verbinden sich damit? Welche Wege gibt es, um Abschied zu nehmen? Welche ethischen Fragen stellen sich angesichts des Lebensendes? Und was kommt danach?
Der Tod ist nichts. Und nichts können wir uns nicht vorstellen. Und nichts macht uns mehr Angst als das Nichts.
Heute spreche ich mit Tamara Fischmann über die psychoanalytische Erforschung der Todesangst und die therapeutischen Ansätze, die uns helfen, Trauerprozesse besser zu verstehen und zu bewältigen. Tamara, ich grüße Sie. Herzlich willkommen. Hallo.
Dankeschön. Hallo.
Wir bitten alle Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, die wir in diesen Podcast einladen, etwas Persönliches mitzubringen, etwas, das Sie mit dem Thema Tod assoziieren. Haben Sie was mitgebracht?
Im virtuellen Sinne habe ich etwas mitgebracht, das mich an meinen Vater erinnert. Und zwar ist seine Brieftasche. Weil der Geruch erinnert mich, hat mich damals erinnert, und ich habe das einfach behalten. Ich habe es am Anfang gar nicht verstanden, aber ich habe es behalten, und es war ein Stück, ja, das die Verbindung und die Erinnerung an ihn bei mir aufrechterhalten hat. Und das war mir sehr wichtig.
Und wo wird diese Brieftasche verwahrt, dieses Portemonnaie?
Die wird zu Hause bei mir in meinem Schrank in einem kleinen Kästchen verwahrt. Mhm.
Also eine ganz konkrete haptische Erinnerung eigentlich oder sinnliche Erinnerung, der Geruch, ganz genau. Sie sind Professorin für klinische Psychologie und Psychoanalyse an der Internationalen Psychoanalytischen Universität Berlin, und Sie arbeiten als Psychoanalytikerin in freier Praxis in Frankfurt am Main, sind als Lehranalytikerin am Anna-Freud-Institut in Frankfurt tätig. Also langweilig wird Ihnen, glaube ich, nicht. Wie präsent ist das Thema Tod denn in Ihrer Arbeit?
Also, Thema Tod natürlich mit Patienten, die existenzielle Ängste haben. Da kommt das häufig vor, Verlusterfahrungen gemacht haben und damit eine Sinnfrage sich ihnen auch stellt, weil sie an die eigene Endlichkeit mit denen konfrontiert sind. Und dann kommt das vor. Das ist nicht nur, dass man dann über den Tod an sich spricht, sondern das kommt auf Umwegen in die Praxis rein, über Ängste.
Ja, wir hatten hier schon öfter jetzt in dieser Gesprächsreihe festgestellt, der Tod, so wie man stirbt, das zeigt einem eigentlich, wie man gelebt hat, sozusagen retrospektiv. Können Sie mit dieser Aussage was anfangen? Ist es das möglicherweise? Der Tod stellt immer die Frage nach dem eigenen Leben?
Ja, also das Letztere kann ich auf jeden Fall, das würde ich auf jeden Fall sagen. Also die Konfrontation mit dem Tod, also mit unserer Endlichkeit. Weil den Tod an sich können wir uns gar nicht vorstellen. Was ist Tod? Das ist nichts. Können wir uns nichts vorstellen? Das Nichts kann nicht symbolisiert werden. Das können wir uns nicht vorstellen. Jetzt rede ich ein bisschen psychoanalytisch, aber also die Sinnfrage stellt uns, sich uns in dem Moment, wo wir an unsere Endlichkeit
Wir haben Sie auch als Psychoanalytikerin heute eingeladen. Deswegen, wie geht denn die Psychoanalyse tatsächlich mit diesem Nichts, mit dieser Frage des Sinnhaften um?
Ja, also es gibt verschiedene Strömungen in der Psychoanalyse. Wenn man ganz freudianisch vorgeht, dann ist das, also quasi ist der Tod etwas, der abgewehrt werden muss, der verdrängt werden muss, weil wir können uns das Nichts eigentlich nicht vorstellen. Das macht uns zu viel Angst. Es gibt aber andere Strömungen, Rank, Becker, Rank hat das Geburtstrauma, das ist der erste Verlust, den wir quasi erleben, nämlich aus dem Bauch der Mutter heraus. Das ist die erste Trennung, die wir erleben. Und das ist eine existenzielle Bedrohung, die wir da am Anfang spüren. Das ist die erste Begegnung mit dem Tod im Grunde genommen. Aber der stiftet uns an, weil das quasi immer in uns angelegt ist, von Geburt an, stiftet uns an, quasi unser Leben so zu leben, dass es Sinn ergibt. Ich könnte jetzt noch viel weitermachen. Also es gibt quasi die Vorstellung nach der Sinnhaftigkeit, dass ich quasi Memento Mori, bedenke, dass du sterblich bist. Das heißt, wir müssen also quasi den Carpe Diem, den Tag nutzen, solange wir noch hier sind. Ja, also um dem auch etwas entgegenzusetzen. Diese Angst, dass ich dann nicht mehr existieren kann. Also möchte ich gerne etwas hinterlassen. Das ganz Klassische, woran jeder denkt, ich kriege Kinder und dann. Aber es ist auch die Kunst und es ist die Kultur. Also ne, etwas zu hinterlassen, das ich geschaffen habe. Sie haben mir erzählt, Sie haben ein Buch geschrieben. Das ist Ihr Moment, ne? Ihr Moment, Ihr Streben. Auch wenn ich nicht mehr da bin, das wird nach mir noch da sein. Das schafft Erinnerung.
Und Sie haben gerade anfangs über das Verdrängen gesprochen. Ja, das Verdrängen, das glaube ich, kann jeder an sich auch feststellen. Ungern nur beschäftigt man sich mit solchen Themen wie dem Tod. Aber wie geht das dann zusammen mit diesem Carpe Diem? Nutze den Tag. Also so gesehen ist ja die Verdrängung dann doch präsent,
genau.
Oder?
Das unterscheidet eben die Freudsche Ansicht. Also ne, der hatte, also seine ganze Theorie, die baut ja darauf auf, dass wir Abwehrmechanismen gegen Dinge, die uns ängstigen, existenzielle Ängste, die müssen quasi verdrängt sind, weil die Emotionen oder die Gefühle, die das in uns schafft, die sind so bedrohlich, dass ich damit nicht umgehen kann. Und deswegen kam er auf die Verdrängung. Also das muss abgewehrt werden. Das darf nicht ständig präsent sein, sonst könnte ich in dem Alltag, im Alltag gar nicht existieren. Ich wäre ständig nur von dieser Angst in mir umgeben. So kam er darauf. Und was natürlich ins Unbewusste verdrängt ist, dann kann ich ja damit gar nicht mehr umgehen. Aber es ist eine Form der Angst, der Verlustangst, die der Tod ja bedeutet. Also das Verlieren meines Selbst. Aber auch der Verlust, also quasi über die Depression, die ja eine Verlustangst, Symptom einer Verlust und einer Hilflosigkeit, weil ich nichts dagegen tun kann. Genauso wenig, wie ich gegen den Tod etwas tun kann. Also wenn etwas mir verloren geht, dann versuche ich quasi, ich fühle mich dem hilflos ausgeliefert, weil es mir genommen wurde. Und dann, also um diese ganzen emotionalen Gefühle, also das, was in mir ist, nicht ständig mich begleiten zu lassen, muss ich es verdrängen. Das war die Freudsche Sicht. Aber es gibt natürlich auch existenzielle Ansichten, also psychoanalytische, die sagen, gerade dann, wenn ich damit konfrontiert bin, das ist ein Movens, ein Motivator dafür, dass ich quasi Sinnhaftigkeit in mein Leben bringe und Carpe Diem. Also den Tag nutze, ja, damit ich quasi mich nicht ins Verharren und das Ängstliche nur zurückziehe, sondern den Tag so lange nutze, weil sonst töte ich mich ja schon vorher selbst, bevor der Tod mich überhaupt eingeholt hat.
Und wenn ich das tue, ist das dann tatsächlich eine Art von Depression?
Wenn ich was tue, wenn ich...
Wenn ich tatsächlich mich zu sehr damit beschäftige und diesen Ängsten immer wieder ausliefere.
Ja. Also dann ist man verharrt, ja, man vermeidet Dinge, man geht nicht mehr raus, man fürchtet sich, in Kontakt zu treten mit anderen, weil man fürchtet, dann wieder jemanden bedeutsam oder etwas Bedeutsames zu verlieren. Und das ist eine Form, das ist Depression. Also depressive Menschen kommen morgens überhaupt nicht aus dem Bett. Die haben überhaupt keine innere Kraft, das Leben zu genießen.
Im besten Falle finden Sie dann den Weg zu Ihnen. Zu.
Ja, genau.
Das in die Praxis. Eines Ihrer Steckenpferde, Tamara Fischmann, ist die Neuropsychoanalyse. Was ist das genau?
Also das ist eine Verbindung zwischen den Neurowissenschaften, die sich das Gehirn und anguckt und wie das Gehirn arbeitet und auf der anderen Seite die Psychoanalyse, also eine Verknüpfung und Verbindung zwischen also dem psychoanalytischen Denken. Die Neurowissenschaftler meinen, wenn sie gucken, wie das Hirn reagiert, wie das Hirn arbeitet, welche Hirnareale bei welchen Momenten aktiv wird, meinen sie, uns erklären zu können, wie die Psyche geht. Und die Neuropsychoanalyse sagt, ja, das ist schön und gut, natürlich brauchen wir unser Gehirn und es interessiert uns natürlich auch, welche Hirnareale wann aktiv sind, um auch ein besseres Verständnis vielleicht der Möglichkeiten der Verarbeitung von Psychischem besser zu verstehen. Aber eigentlich ist es die Psychoanalyse, die uns die Psyche letztendlich erklärt. Also das ist eine Verknüpfung zwischen Neurowissenschaften und Psychoanalyse.
Was wissen wir denn über das Gehirn und den Tod? Was passiert zum Zeitpunkt des Sterbens? Oh. Neuronal, kann man darüber ein bisschen was sagen?
Also das wüsste ich jetzt nicht. Ich weiß, was passiert, wenn ich an den Tod denke.
Das, na, hat das man ist doch unter, auch interessant. Und was passiert da?
Können. Wenn also der Mensch noch lebendig ist, dann kann man gucken. Also da werden verschiedene Hirnareale und Neurotransmitter aktiviert oder deaktiviert und eine gewisse Balance von verschiedene Neurotransmittern, die müssen immer ausgeglichen sein, damit diese Ängste ausgewogen werden und im Griff bekommen sein können. Es ist, wir haben den präfrontalen Kortex, das ist derjenige, der uns beim Denken hilft. Wir haben die Amygdala, die uns bei der Emotionsverarbeitung, die werden da alle aktiv beim Gedanken an den Tod. Und quasi, das gibt uns einen Hinweis darauf, dass quasi die Abwehrmechanismen, also der Versuch, die Emotionen, die in der Amygdala verarbeitet werden, präfrontal quasi kognitiv zu verarbeiten. Im Sinne Freuds wäre es quasi Abwehrmechanismen zu aktivieren, wie die Verdrängung. Zum Beispiel, ne? So informiert die Neurowissenschaft die Psychoanalyse und umgekehrt die Psychoanalyse die Neurowissenschaften. Also, dass wir dann einfach wissen, bestimmte Hirnareale sind mehr für das episodische Gedächtnis, für Erinnerungen, für das Denken zuständig und es gibt gewisse Hirnareale und Neurotransmitter, Cortisol bei Stress zum Beispiel, ne, die uns helfen, die aktiviert sind, die da sind, wenn wir bestimmten emotionalen Erfahrungen ausgesetzt sind. Und so informieren wir uns gegenseitig. Aber das bringt die Psychoanalyse nicht davon ab, trotzdem ihre Gedanken weiterzuspinnen und das besser zu verstehen.
Nun machen viele Menschen tatsächlich den Unterschied zwischen Tod und Sterben. Das sind ja auch zwei unterschiedliche Dinge. Was machen Sie für Erfahrungen in Ihrer Praxis? Haben Menschen grundsätzlich ja mehr Angst vor dem Tod oder dem Sterben?
Also Menschen, die sterben, also die Krankheiten haben, die wo es klar wird, wir haben nur noch wenige Zeit zum Leben. Die setzen sich mit dem Tod auseinander. Und der Tod ist das Ängstigende, die Todesangst ist das Ängstigendere. Und das Sterben an sich, mit dem kann man arbeiten und sagen, rückblickend, was habe ich in meinem Leben gebracht? Also dann ist es nicht so, häufig nicht die Angst vor dem Sterben an sich, sondern die Angst vor dem Tod. Sondern das Sterben kann auch was Positives sein. Also das kann auch helfen, quasi mit seinem Leben nochmal ins Reine zu kommen. Mit Freunden, Verwandten, Bekannten. Also quasi da nochmal eine Auseinandersetzung zu suchen oder zu sagen, dem muss ich mich jetzt hier allem gar nicht mehr aussetzen. Und man sondiert, mit wem man noch quasi in Kontakt bleiben möchte. Also das Sterben an sich kann sehr produktiv sein.
Auch für Sie persönlich, wenn ich fragen darf, wie stehen Sie zu diesen beiden Dingen? Denn ich habe jetzt mit vielen Menschen schon sprechen können im Zuge dieses Podcastes und des Öfteren ist es tatsächlich so, dass mir Menschen gesagt haben, vor dem Tod habe ich keine Angst, aber vor dem Sterben. Wie stehen Sie dazu? Können Sie es nachvollziehen?
Also mich persönlich jetzt ängstigt der Tod mehr. Die Erfahrung, die ich mit Patienten gemacht habe, ist auch, dass der Tod quasi, weil man nicht weiß, was danach ist. Man kann es nicht symbolisieren, man kann sich überhaupt nicht vorstellen, was ist das. Viele retten sich dann es gibt ein Leben danach. Aber das ist so unvorstellbar, weil wir es uns gar nicht vorstellen. Also der Körper stirbt, aber die Seele steigt auf. Wohin steigt sie
das
auf?
Ist sehr wir abstrakt, wissen
es
gar nicht. Ja.
Es ist sehr abstrakt. Das Sterben an sich, das ist schwer, das ist traurig. Das, also quasi, man muss trauern, um sterben zu können. Und ja, die Fähigkeit zu trauern ist auch bei allen anderen, also bei Depressionen zum Beispiel, ist also Verlust eines Menschen, Verlust von etwas, was einem wichtig ist. Da ist das richtige Trauern. Also die Trauer ermöglicht mir einen Raum zu schaffen, also wo ich den Verlorenen, also die Liebe zu dem Verlorenen nicht loslassen muss, sondern das ist genau der Ort, wo ich diese Liebe nochmal erleben kann.
Ist das tatsächlich dann auch der Hebel, der möglicherweise auch psychoanalytisch gesehen in Sachen Depression genutzt wird oder eben in Sachen Trauer? Wie kommt man sozusagen zu einer positiven Umkehr, zu etwas Konstruktivem?
Also der Austausch, auf jeden Fall darüber sprechen, eben nicht das Verdrängen, sodass dann quasi immer nur die Trauer und der Verlust in mir ist, sondern es quasi aussprechen. Also mit anderem im Austausch stehen, zu hören, was der andere auch, wie er das erlebt und dann quasi rückbesinnen, wie das mich beeinflusst, also wie es mich auch positiver stimmen kann. Also das darüber sprechen ist ganz wichtig.
Mhm. Sie haben schon ein bisschen angedeutet, dass die Angst vor dem Tod auch eine positive Funktion erfüllt, etwa indem sie uns dazu motiviert, unser Leben bewusster zu gestalten. Aber auch da nochmal, man muss ja erstmal zu diesem Punkt kommen, wenn man erstmal in der Depression steckt oder einer Phase, wo man denkt, das ist doch alles schrecklich und nützt doch eh gar nichts. Was hilft denn da?
Naja, nicht zu unterschätzen ist unser Eros, also unser Lebenstrieb. Also, dass man sogar der Depressive irgendwann mal an den Punkt kommt, so möchte ich nicht mehr weiterleben. Und wenn es nur das ist. Ich habe zwar gar keine Vorstellung, wie ich besser leben kann, aber so möchte ich auf keinen Fall weiterleben. Und dann gehe ich raus und suche mir Hilfe. Probiere verschiedene Dinge aus. Und das hilft dann letztendlich, ja. Der Depressive sitzt am gedeckten Tisch und kann sich nichts nehmen, um Freude daran zu haben. Und das lässt in ihm ein Gefühl wachsen, so kann es nicht weitergehen, ich möchte etwas anderes. Und dann mit Hilfe eines Therapeuten oder guten Freunden kann man dann auch wieder zu mehr Lebenslust kommen. Wobei Lebenslust wahrscheinlich für den Depressiven schon was Abschreckendes hat, weil das so gar nicht in sein Gefühlsrepertoire in dem Moment reinpasst. Aber man nähert sich dem Leben dann wieder an.
Als Expertin für Gedächtnisforschung interessieren uns auch Ihre Gedanken darüber, wie sich Erinnerungen an Verstorbene in unser Gedächtnis sozusagen eingraben oder festsetzen. Welche Rolle spielen diese Erinnerungen?
Erinnerungen an Verstorbene, die sind natürlich sehr emotional. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wie der Verstorbene gestorben ist, also hat er einen leichten Tod, also ist er im Alter gestorben und einfach eingeschlafen. Und dann ist der Liebesverlust, also quasi der physische Kontakt, dann verloren gegangen. Das ist eine sehr emotionale Erfahrung und man will diese Liebesbeziehung, diese Beziehung zu dem Verstorbenen, der nun nicht mehr da ist, das möchte man ungern aufgeben. Das wühlt einen sehr emotional auf. Ich muss mich also quasi damit auseinandersetzen, dass er quasi nur noch in meiner Erinnerung da ist. Und die Erinnerung nicht nur traurig sein, sondern auch die schönen Momente in mir aufnehmen und nicht nur sagen, oh, ich bin traurig, dass er nicht da ist, aber wir hatten doch so schöne Momente. Und die Erinnerung kann mir helfen, diese schönen Momente mit dem anderen nochmal aufleben zu lassen in mir. Insofern sind Erinnerungen an den Verstorbenen gut. Meistens ist es aber so, wir lieben den anderen ja nicht nur, auch mein liebster Mann, also ne, über den kann ich mich auch ärgern und der kann mich auch enttäuschen. Und also es ist ein ambivalentes Verhältnis, das wir zu jedem Menschen haben. Auch zu unseren Liebesobjekten, die wir dann verlieren. Und mit dieser Wut, dass es nicht immer so hundertprozentig war, oder auch mit der Wut, dass er jetzt gestorben ist, was fällt dem denn eigentlich ein, jetzt aus meinem Leben zu treten? Ne, also sich damit auseinanderzusetzen und es zu verbalisieren und besser zu verstehen. Dafür sind Erinnerungen gut und die Auseinandersetzung damit. Gibt natürlich noch andere, also wenn man jemanden im Krieg verloren hat, ne, also durch ein plötzlicher Tod, also wirklich traumatischer Verlust ist, was wir ja heute leider in unserer Welt sind wir damit konfrontiert, wie mit Menschen aus dem Leben gerissen wird. Und wenn man selbst auch noch anwesend und dabei war in so einer traumatischen Situation, dann ist die Erinnerung erstmal eine sehr traumatische Erinnerung, die quasi nichts Gutes erstmal in sich hat, sondern uns einholt, intrusiv immer wieder in unsere Gedankenwelt einbricht, dem ich mich kaum erwehren kann. Also da muss man wirklich eine Therapie machen, um diese Flashbacks, um die Intrusion, also das Hier und Jetzt von damals auseinander zu dividieren, also dass nicht jeder Knall, den ich höre auf der Straße, gleich wieder bedeutet, da kommt eine Bombe und der wird uns wieder zerreißen, so wie damals, sondern das ist das Hier und Jetzt, das ist etwas anderes, die Realität ist jetzt eine andere, als sie damals war. Also sich langsam dem Ganzen so annähern und dann trauern zu können.
Also komplexe Prozesse aus einer Zumutung und Überforderung eigentlich heraus.
Ja,
ne?
Ja,
also,
ja.
Und auch einer Kränkung, wenn man so will. Also was? Warum passiert mir so etwas genau. Schreckliches, Unbegreifbares?
Ja.
Das sind alles Prozesse, die Sie beschreiben. Also bis man hinkommt sozusagen zu einer konstruktiven Auseinandersetzung, die Trauer ja auch sein kann. Gibt es denn psychoanalytische Erkenntnisse darüber, warum manche Menschen Schwierigkeiten haben, sich an Verstorbene zu erinnern und andere wiederum vielleicht auch gefangen sind in ihren Erinnerungen? Auch da gibt es ja ganz unterschiedliche Typen und Formen und Wege.
Ich glaube, die Liebe zu Personen, die man verloren hat, hält die Erinnerung wach. Ne? Wenn der Verlust zu gravierend ist, dann verdränge ich den sehr und erinnere mich dann kaum noch an den anderen. Oder es fällt mir schwer, weil es jedes Mal diese Trauer in mir auslöst, dass er nun nicht mehr da ist. Also von daher, es kommt natürlich immer drauf an, das ist individuell so verschieden, wie ich quasi diejenige geworden bin, die ich bin. Also wie viel Resilienz, wie viel Fähigkeit habe ich erworben, strukturell in mir, um damit umgehen zu können, dass ich etwas verliere? Wie viel von der Erinnerung kann ich zulassen, ohne dass sie mich überwältigt?
Mhm.
Und dann kann der eine sich besser oder der andere nicht so gut. Also wenn ich etwas mitbringe, dass es mir erlaubt, das besser zu ertragen, werde ich mich auch besser erinnern können.
Das ist ein spannender Punkt, diese Resilienz, die natürlich schon frühkindlich wahrscheinlich beginnt, ja, also wie man zum Leben steht. Von was ist die genau abhängig? Wie kann man die speisen? Was bedeutet das im Umkehrschluss? Wie kann ich mit Kindern über den Tod sprechen?
Sprechen, ganz wichtig. Ihn nicht zum Tabu machen. Also das ist ja die häufigste Reaktion der Kinder im Alter von meistens so 4, 5 Jahren, setzen sich plötzlich mit der Frage, also später nochmal in der Adoleszenz, also mehr 12-jährig dann, sehr mit der Frage auseinander, dass ich eigentlich sterblich bin, dass mit der Endlichkeit des Lebens, mit dem Tod. Oder sie sehen, dass Großmütter oder Großväter von uns gehen oder erleben das im engsten Freundeskreis, dass das da passiert. Und sie fragen dann, Mama, was passiert denn eigentlich nach dem Tod, wenn der nicht mehr da ist? Und dann haben wir so die Tendenz, dem auszuweichen. Ach, der sitzt jetzt da oben auf der Wolke und guckt uns zu. Und damit möchte man gern das Kind abspeisen und weitere Fragen im Grunde. Aber das ist kontraproduktiv. Das ist nicht gut, sondern dem Kind schon die Endlichkeit vor Augen führen, dass das so ist. Aber wir leben ja noch. Also quasi, dass derjenige, der nicht mehr da ist, ja auch ein Leben hat, an das wir uns erinnern können, mit dem wir uns auseinandersetzen können. Und dass er in unseren Erinnerungen immer noch da ist. Das heißt, die Endlichkeit kann ein bisschen damit ertragen werden, dass Erinnerungen, gute Erinnerungen an denjenigen eben da sind und er quasi virtuell in der Erinnerung weiterlebt. Also mit den Kindern sollte man relativ offen darüber sprechen, aber nur dann, wenn sie fragen. Sie nicht überfordern. Also er hat 4. Geburtstag gehabt, jetzt konfrontiere ich ihn mal mit dem Tod und erkläre ihm, was der Tod ist, damit er später keine Angst hat. So funktioniert's nicht, sondern wenn es in den Kindern hochkommt, dass sie sich mit einer Todesangst, die ihnen als Todesangst noch gar nicht so bewusst ist, anfangen auseinanderzusetzen, mit ihm darüber sprechen.
Wichtiger Punkt, den Sie genannt haben, also wenn Kinder das Gespräch suchen oder die Frage stellen, dann auf sie zukommen. Dazu fällt mir auch ein, und auch das habe ich schon mit einigen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern hier besprochen, der Tod findet in unseren westlich geprägten Gesellschaften ja irgendwie immer ein bisschen abgekapselt statt, selten. So, dass wir ihn mitbekommen als diejenigen, die normal unserem Alltag nachgehen. Es sei denn, es betrifft uns tatsächlich ganz unmittelbar, weil irgendein Liebster im Umfeld oder ein Verwandter geht. Aber man geht ins Krankenhaus, man geht in ein Hospiz. Wenn jemand zu Hause sterben kann, dann ist das oft sehr schön, wird so empfunden. Aber ich habe das Gefühl, dass Geburt und Tod tatsächlich irgendwie in einer Parallelwelt oft stattfinden, die wir als Normalsterbliche, sage ich mal, gar nicht so wirklich mitbekommen. Sehen Sie das auch so?
Also ich denke, es gibt ja viele Rituale, auch um den Tod herum. Also gerade in der jüdischen Religion, also wenn wir an die Shiva denken, also diese 7 Tage. Und das ist ein Ritual, wo es um das Erinnern an den Toten geht. Also das ist die größte Mitzwa, die größte gute Tat, die man tun kann, dass man zur Shiva geht.
Also die Trauernden, die Familie sitzt zu Hause. Alle möglichen Freunde, Bekannte können vorbeikommen.
Und jeder erzählt eine Geschichte.
Also wie habe ich den Menschen kennengelernt?
Ich gehe nicht dahin, um Kaffee zu trinken, sondern ich gehe dahin, um etwas, also ein Stück Leben des Verstorbenen nochmal aufleben zu lassen, indem ich eine Anekdote, eine Geschichte, ein Ereignis erzähle. Also das heißt, Rituale helfen. Was ich damit sagen will, ist, dass der Tod gar nicht so weit von uns weg ist. Vielleicht das Sterben, das machen wir eher im Stillen und Privaten. Wer will denn schon gerne öffentlich sterben? Also das machen wir mit uns und mit den nächsten Verwandten, Bekannten, Freunden ab.
Ja, ist auch ein sehr intimer Prozess,
das ist ein
in der
intimer,
Tat.
Genau. Aber die Rituale um den Tod herum, um den Verstorbenen herum, das sind Rituale, die uns helfen. Und das muss nicht nur religiös gebunden sein. Es gibt ja auch viele, die dann Jahrestage feiern, die Bilder aufstellen. Also ich hatte auch in der Praxis viele Erfahrungen gemacht von Fehlgeburten, schon im fortgeschrittenen Stadium. Und das Kind wird ja geboren dann, also ab dem 24. Schwangerschaftswoche wird das Kind ja geboren. Und da ist ganz taucht die also quasi, man will, da kann man ja nicht viel erinnern. Das Leben war ja noch nicht gelebt. Aber wir haben eine innere Bindung, also die Eltern, die Schwangere und der Vater, die haben jetzt schon eine innere Vorstellung und eine Bindung zu diesem Kind aufgebaut. Und plötzlich soll es jetzt quasi nur aus mir raus und weg. Es gibt, also wie sieht's mit Beerdigungen aus? Und was dann viele machen, ist quasi Erinnerungsstücke, also Fußabdrücke. Und das kann man dann aufstellen. Man kann dann zum Jahrestag, kann man eine Kerze anzünden und sich erinnern, die Vorstellung von dem Wunschkind, das nicht hat sein dürfen, nochmal in sich aufleben zu lassen. Damit ein Stück Respekt vor diesem Kind auch zu zollen, aber auch mich nochmal daran erinnern, dass ich es gern gehabt hätte und es schade ist, dass es nicht da ist.
Ja, ganz lebenspraktische Dinge.
Also
eigentlich.
Rituale sind ganz wichtig.
Kommen wir mal zum Thema Traum und Träume. Wie beeinflussen denn Träume unsere Verarbeitung von Trauer und Verlust? Gibt es da irgendwelche speziellen Phänomene, die häufig oder Bilder, die häufig im Zusammenhang mit Tod, Trauer, Verlust auftauchen können?
Also, ich bin nicht so eine Kaffeesatzleserei, die einfach mit Symbolen in Träumen. Aber was auf jeden Fall ist, wenn wir eine Verlusterfahrung machen, also von Tod, dann träumen wir mehr, weil das eben ein sehr emotional aufwiegelndes Ereignis ist. Also das nimmt uns emotional sehr mit. Und immer wenn die Emotionalität so hoch, wenn der Affekt so hoch fährt und in uns ist, dann träumen wir mehr. Weil gerade in den REM-Phasen, das ist Rapid Eye Movement, das sind diese Phasen, wo man sagt, da träumt man. Man träumt immer,
gibt ja
aber
verschiedene
quasi
Schlafphasen.
Genau.
Phasen.
Genau. Mhm. Und in dieser Schlafphase, da werden emotionale Dinge verarbeitet. Der Traum hat den Vorteil, dass da alles möglich ist. Die Realität schränkt mich nicht ein. Es ist alles vorstellbar. Ich kann fliegen, ich kann tauchen, ich kann unter Wasser atmen. Ich kann ganz viel machen. Das heißt, ich kann all das Emotionale auf eine viel freiere Art und Weise verarbeiten. Und quasi da hilft der Traum, gewisse Dinge besser zu verstehen, zu verarbeiten. Die Gefühle, die in uns sind, die uns tagsüber vielleicht belasten, die können zu einem besseren Ende geführt werden über Träume. Und dann, also quasi in der Therapie oder wenn ich mit Freunden über meine Träume rede, kann man das auch versuchen selber zu machen, kann man Erkenntnisse gewinnen, wie ich damit gut umgehen kann. Also was hat der Traum mich gelehrt, dass es nicht mehr so wehtut? Mhm. Welche Symbole sind da entstanden? Also welche Erkenntnisse habe ich bekommen? Und das ist individuell jeweils verschieden. Jetzt werde ich persönlich, aber ich hatte gar nicht so viele Träume. Also mein Vater ist schon sehr lange gestorben. Der ist sehr jung gestorben. Also er war jünger als wie ich jetzt bin, als er gestorben ist. Und es war ein großer Verlust. Und ein Traum, den ich häufig wiederkehrend hatte, war, Der hatte so einen Hut, so einen karierten, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, ne? Also die man heute überhaupt nicht mehr trägt, so einen richtigen Hut.
So eine Schiebermütze oder?
So einen richtigen Huthut, wo man oben so. Und der war immer der kariert so. Und dann bin ich immer auf der Straße gelaufen im Traum und dann sah ich von hinten einen Mann, der so einen Hut hat. Und ich bin ihm hinterher und teilweise habe ich ihn gar nicht erreicht. Ne?
Ja, also auch
das ist der Verlust. Ne? So. Und das hat mir einfach quasi die Liebe zu meinem Vater und dass ich ihn vermisse und dass ich ihn gerne bei mir hätte, dass ich mir gewünscht hätte, er würde sich umdrehen, anhalten, mich in den Arm nehmen. Das ist im Traum nicht passiert. Also da habe ich quasi dieses traurige Gefühl. Dann Jahre später hatte ich einen Traum. Da waren wir plötzlich in einer Wohnung zusammen, also es war teilweise eine Wohnung, die wir auch hatten, ein bisschen anders aufgeteilt. Und da war er, plötzlich war er da. Und er war nicht mehr krank und eingeschränkt, sondern er hatte schon etwas, also das Sterben drohte noch immer, aber er war da, er konnte lächeln und er hat mit mir geredet. Und wir konnten uns auseinandersetzen, wir haben uns Dinge gesagt, was er während seines Abwesenheit erlebt hat, also quasi, wo er nicht mehr da war, hat er mir erklärt, wie es ihm ergangen ist. Ich habe ihm von mir erzählt, wo ich jetzt in meinem Leben stehe, was ich früher noch nicht hatte. Und das war ein erlösender Traum. Und das kann man natürlich, ich will es jetzt nicht deuten, aber das kann man dann deuten. Also quasi, da kann man erkennen, wie der Traum uns hilft, was wir uns wünschen und wie wir es uns erfüllen. Also dass es langt, quasi uns im Traum begegnet zu sein und er mir von sich erzählt hat und ich ihm von mir erzählen kann. Mhm. All die Dinge, die er so nicht miterlebt hat.
Das sind richtige Glücksmomente.
Das
also ich
sind wirkliche
hatte
Glücksmomente.
Auch einen ähnlichen Traum nach dem Verlust meines Vaters und ich bin glücklich aufgewacht. Ja. Ich bin ihm begegnet, ja. Ich konnte mich mit ihm austauschen.
So ist es. Ich krieg Gänsehaut, wenn ich jetzt nur daran denke. Ja. Ist schon so lange her. Ja, aber ist genau so ist es.
Verrückt, ja.
Ja.
Ich würde gerne noch mal darauf eingehen, was Sie für Erfahrungen machen in der Praxis, wie eine therapeutische Begleitung Menschen dabei helfen kann, den Tod als Teil des Lebens zu akzeptieren, ohne dabei die Angst auch völlig zu verdrängen. Also wann würden Sie sagen, kann man von einer, ja, ist vielleicht ein bisschen schwierig, was ich jetzt sage, gesunden Balance sprechen? So würde ich das jetzt dilettantisch ausdrücken.
Mhm. Also mir fällt jetzt eine Patientin an, die leider schon verstorben ist. Es war eine junge Patientin, die sich mit der Tatsache auseinandersetzen musste, dass sie bald nicht mehr auf dieser Welt sein wird, dass sie ihre Tochter nicht mit auf, also groß werden sehen wird. Und sie konnte entweder da rein verfallen und nur traurig in der Ecke sitzen, auf den Tod warten, oder sie konnte sich nach dem Motto des Carpe Diems, also ich würde gerne noch tanzen gehen und ich würde noch gerne diese Reise machen. Und sie hat sich das, bevor sie in die Therapie kam, sie kam also mit diesen Gedanken und war voller Schuldgefühle. Wie kann ich nur mir vorstellen, auf eine zum Tanzen, zu einer Party zu gehen?
Auch das gibt es, das ist interessant.
Ja,
Schuldgefühle wären mir gar nicht eingefallen in diesem Zusammenhang.
Naja, sie hat sich schuldig gefühlt. Wie kann ich das, also quasi, wie kann ich dem Tod entgegentanzen und meine Tochter verliert mich? Das war für sie unvorstellbar. Aber wir haben quasi daran arbeiten können. Sie ist tanzen gegangen, sie ist zu Partys gegangen. Und das hat ihr geholfen.
Und zu diesem Punkt muss man ja dann erstmal kommen. Hat das denn überhaupt mit Schuld zu tun? Worin liegt denn die Schuld? Ich meine, eigentlich ist das doch, spricht daraus ein tiefer Lebenswille oder die Freude am Leben, oder?
Den anderen zu enttäuschen. Mama tanzt und verlässt mich. Und sie merkt gar nicht, was sie mir antut. Das war die Vorstellung. Also die Schuld gegenüber der Tochter, der sie quasi, dass sie nicht die Zeit nur mit ihr verbringt, wo es für sie zu traurig ist, sondern sich von ihr abwendet und sagt, ich mach mal was ganz anderes und gebe dich irgendwo hinweg, damit ich tanzen gehen kann. Und das hat ihr Schuldgefühl gemacht.
Okay, das ist nachvollziehbar. Ja, ja. Tamara Fischmann, was würden Sie sagen, wenn Sie auf Ihre langjährige Praxis zurückschauen und Forschung? Welche Erkenntnisse und Lehren natürlich aus Ihrer Arbeit haben Sie persönlich am meisten überrascht oder Ihr eigenes Denken über den Tod verändert?
Also es sind eher die persönlichen Erfahrungen, die meine Ansicht über den Tod verändert haben. Also da gab es schon Verluste, wo nahe Freunde aus dem Leben gerissen werden, wo ich quasi dastand und dachte, das kann eigentlich gar nicht sein. Wie soll das Leben weitergehen? Also quasi die auch so strukturell in meinem Freundeskreis so maßgeblich war, dass also so eine Lücke entstanden ist, dass ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass es weitergeht. Und was hat es dann verändert? Symbole, also die verlorenen Freunde symbolisiert haben, wenn Vögel Richtung Himmel aufsteigen zum Beispiel, war etwas, was mich an einen bestimmten Freund erinnert hat und mich an seine Lebensfreude und Zuversicht. Aber das sind so Symbole, die mir geholfen haben, damit besser und mir gesagt haben, also ja, der Tod ist etwas, wo man wirklich etwas verliert, aber es kann auch weitergehen und man kann auch positiv weiterleben. Ja, und solche Symbole wie der Vogel, der Richtung Sonne geht und die Vorstellung, dass man auch ein gutes Leben, vielleicht auch ein Leben danach. Ist es das Leben danach? Ich kann es mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass es das gibt, aber es ist eine wohlige Vorstellung, dass diejenigen da sind und es sind die Erinnerungen an diese Freunde, die mich den Verlust auch besser ertragen lassen, die guten Erinnerungen, die schönen Zeiten, die schönen Momente, die wir miteinander hatten.
Es ist interessant, da scheinen wir Menschen irgendwie auch in solchen Situationen, die so existenziell sind, ich will nicht sagen fast alle gleich, aber viele von uns greifen dann irgendwie zu so metaphorischen oder metaphysischen Vorstellungen, die uns Trost spenden. Offenbar sind wir Menschen so gestrickt.
Ja, also wir brauchen ja einen Ort, wo wir uns auch wohlig und gut mit den ganz Schrecklichen fühlen können. Mhm. Und der Himmel ist schon was Schönes, obwohl kaum vorstellbar.
Ja. Kennt die Psychoanalyse eigentlich den Trost als Begriff und inwiefern spielt er eine Rolle?
Trost?
Ja.
Also die Psychoanalyse an sich, jetzt mal unabhängig vom Tod und wo man auch Menschen trösten muss, geht eigentlich davon aus, dass wir den Menschen helfen, sich selbst zu helfen, also sich selbst zu trösten. Weil es hat überhaupt gar keinen Sinn, wenn ich tröste und der andere abhängig von mir wird, dass ich ihn immer wieder tröste, damit er sich überhaupt gut fühlen kann. Sondern ich muss der Person helfen, sich selbst trösten zu können.
Da ist dann der Trost. Gibt es denn Momente in Ihrer Arbeit, in denen Sie erlebt haben, wie eine Auseinandersetzung mit dem Tod Menschen nachhaltig positiv verändert hat?
Ja, ich muss da wirklich an eine Patientin jetzt gerade denken. Will nicht zu viel sagen, weil sonst weiß sie ganz genau oder wissen andere, dass ich über sie spreche. Aber die sich im Alter mit Dingen auseinandersetzen, die sie immer verdrängt haben und quasi sich Dinge verboten haben im Laufe ihres Lebens aufgrund dieser Verdrängung, die sie gemacht haben, die sie immer belastet haben, wo sie immer gedacht haben, das hätte ich besser machen können und die sich dann im Alter vor dem wartenden Tod, also wirklich im hohen Alter rede ich jetzt hier, also ich rede jetzt hier nicht von 60-, 70-Jährigen, sondern ich rede von über 80-Jährigen. Die, also wissen, das Ende ist nah, also das ist das Einzige. Und jetzt setze ich mich damit auseinander. Und ich habe das Gefühl, diese Patientin hat ein besseres Gefühl zu sich selbst bekommen und lebt offener und lebt mehr so, wie sie eigentlich gerne immer gelebt hätte.
Spät, aber immerhin.
Ja.
Tamara Fischmann, wir bitten am Ende dieses Gespräches unsere Gäste immer darum, folgenden Satz zu vervollständigen.
Oh Gott. Okay.
Der Tod ist für mich.
Oh, etwas, das mich dazu bringt, gut zu leben.
Ich danke Ihnen für Ihren Besuch, Tamara Fischmann.
Danke auch.